von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Die Sonne scheint, die Temperaturen klettern fast im ganzen Land auf 20 Grad. Es ist Anfang Mai und der Frühling tritt uns direkt in den Hintern und brüllt uns an. Geht raus, Leute, genießt diese überwältigende Natur. Und passend dazu erscheint eine aktualisierte Auflage von Rad und Raus von Gunnar Fehlau. Alles für Microadventure und Bikepacking. Gunnar, du bist auf Radtour mit deinen Söhnen im Odenwald, aber du bist jemand, der eigentlich das ganze Jahr über draußen ist. Machst du das, weil du so ein harter Hund bist oder weil du nicht anders kannst?
Nee, weil es schön ist. In der Tat habe ich bei deinem Intro direkt zucken müssen und habe mir gedacht, nee, man kann keine Saison angrillen, weil man sie nicht abgrillt. Und so kann eine Bikepacking-Saison auch nicht beginnen, weil sie ja nicht aufhört. Ich finde, jede Jahreszeit hat krass ihre Reize und mit der richtigen Ausrüstung und dem richtigen Verständnis geht das eigentlich ganz gut.
Wir kriegen dich im Odenwald, irgendwo in the middle of nowhere, mit deinen Söhnen. Du machst eine Radtour über Nacht, besuchst einen Freund, der 50 wird und fährst dann über Nacht wieder zurück und sagtest gerade auch, seitdem es diese ganzen hervorragenden Bike-Apps gibt, kennt man sich gar nicht mehr so richtig aus. Erzähl mal.
Naja, es ist so, früher hast du wirklich mit der Landkarte, du hast dir Landkarten besorgen müssen, du hast auf der Karte studiert, Reiseführer studiert. Also du hast dich extrem intensiv mit den Dingen auseinandersetzen müssen, damit du irgendwie halbwegs gut von A nach B kommst. Und heute ist die Strecke, ja im wahrsten Sinne des Wortes, das sind ja am Ende 3 Klicks. Ja, du sagst, wo du startest, du sagst, wo du hin willst und du gibst den Modus an und dann baut das Ding dir eine Strecke, die, man könnte süffisant sagen, auch manche Überraschung parat hält, aber die erstmal so nach dem 80-20-Prinzip dich ganz gut von A nach B bringt. So, wenn man keinen Faible für Planung hat, dann ist man relativ schnell auf der Piste und folgt einem blauen Pfeil und weiß oftmals wirklich nicht, wo man gerade ist, wo man genau hinfährt, sondern folgt so einer Linie. Das ist einerseits total praktisch, andererseits ist es natürlich auch so, dass es einen auf eine gewisse Weise, sag mal, entfernt von dem und man nicht so verbunden ist. Also es gibt Tage, wo ich das natürlich total genieße und sage, super, ich muss nicht viel Zeit damit verschwenden, in Anführungsstrichen, eine Strecke zu finden. Ich mache ja auch so Workpacking-Geschichten, wo ich einfach Diensttermine anradel, wo es einfach Zweckstrecken sind. Da will ich einfach eine schnelle, gute, unkomplizierte Strecke haben. Und manchmal sage ich aber auch, es geht ein bisschen was verloren. Sodass ich auch ab und zu mal einfach einen Würfel nehme und sage, ich würfel an jeder Kreuzung, wo ich weiterfahre und lass mich total überraschen.
Das ist verrückt. Das ist sehr mutig. Ich muss sagen, ich liebe ja meine Sub-Abenteuer so sehr, weil ich einfach nur einem Fluss oder einer Küste folge und mich weder verfahren kann, noch einen Reiseführer oder eine App brauche. Das ist auf dem Rad halt anders. Und genau deshalb hast du dieses Buch auch geschrieben, dass die Leute so ein bisschen einen Guide kriegen, wie sie es dann doch ein bisschen leichter haben, um einfach loszukommen.
Ja, man muss ja nicht alle Fehler wiederholen. Logisch, ja, genau. Wir wissen es selber, man lernt natürlich, wenn es alles gut läuft und alles geschmeidig ist, dann ist natürlich die intrinsische Motivation zur Reflexion irgendwie ja in dem Maße oft nicht gegeben, sondern sagt man, ja, war geil, danke, weiter. Und wenn es irgendwie nicht ganz geklappt hat, dann ist natürlich das eine Gelegenheit, sich zu überlegen, warum hat es nicht geklappt. Und trotzdem muss man ja nicht jeden Fehler und jede Dummheit selbst begehen. Ja. Und insofern, das ist die Idee von so einem Buch, zu sagen, jeder hat so ein startet von einem anderen Punkt aus, emotional, von der Ausrüstung, von der Erfahrung, von den Ängsten, die er hat oder sie. Jeder startet da aus einer anderen Position heraus und ich habe in dem Buch versucht, einfach das Thema Bikepacking, Microadventure einmal quasi zu umkreisen, sodass für jede Startposition, mit dem die Reise im wahrsten Sinne des Wortes losgeht, die wichtigsten ersten Tipps einfach parat sind.
Erzähl uns doch mal von deinen blödesten Fehlern.
Ja, also ich fange mal mit denen an, die nicht negativ folgenschwer sind. Also Einkaufen mit Hunger ist so ein typischer Klassiker.
Jo, kennen wir alle.
Du bist den ersten halben Tag gefahren, hast vielleicht irgendwie nicht viel am Start mitgehabt oder nicht viel gegessen. Gehst in die Supermarkt, gehst in die Bäckerei, gehst in den Landgasthof und bestellst, als gäbe es keinen Morgen. Und dann hast du das Ding entweder in der Wampe oder auch in der Packtasche. Und dann denkst du dir, Alter, wer soll das alles essen? Beziehungsweise, boah, gleich kommt es mir wieder oben raus. Also das würde ich noch so als so einen lustigen Anfängerfehler. Was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, ist Kleidungsmanagement. Also da macht man gerne Fehler. Zu spät Sachen ausziehen, zu spät Sachen anziehen. Und gerade beim Winter, wir hatten es vorhin, dass es ja ein ganz Jahressport ist, so dieses Kleidungsmanagement im Winter, das ist schon diffizil. Also da kannst du schon, auch wenn man wie ich so ein Schwitzetyp ist, da musst du schon mit sehr viel Aufmerksamkeit ran, damit das irgendwie ein Vergnügen bleibt und nicht ein frostiges, doofes Ding wird. Ja, und ansonsten ist Packordnung natürlich so ein Klassiker, dass man irgendwie eine Sache glaubt, einen super tollen Platz mal eben gefunden zu haben in den Packtaschen für die Dinge. Und später sucht man irgendwie eine halbe Stunde seine Stirnlampe.
Ja, schrecklich.
Also das sind so, ich meine, am Ende ist ein Micro-Adventure auch nur das Leben im Kleinen komprimiert. Ja. Man hat das dabei, man meint, das dabei zu haben, was man braucht. Man meint, die Dinge an sinnvolle Plätze abzulegen. Man meint, Ordnung zu halten. Man meint, Sauberkeit zu halten. Man meint, um sich zu kümmern. Und dann kommt die Realität.
Als wir vor 4 Jahren zum ersten Mal miteinander einen Podcast gemacht haben, da sah die Welt noch völlig anders aus. Da gab es zum Beispiel noch keinen Ukraine-Krieg. Es gab keinen zweiten Trump. Und heute, 4 Jahre später, sieht irgendwie alles so wahnsinnig negativ und pessimistisch aus. Dann kommt noch die KI dazu, die irgendwie auch alles zumindest mal komplizierter macht und schwieriger macht und den Leuten ja auch viel Angst macht. Wie erlebst du das als jemand, der ja wahnsinnig viel draußen ist und eigentlich nur mit der Natur lebt, die sich ja nicht verändert hat, außer in den Jahreszeiten? Aber in der Natur hat sich ja jetzt nicht so viel getan, dass du sagen würdest, das ist eine neue Welt.
Also da könnte ich natürlich in das negative Horn stoßen und würde sagen, doch, die Welt hat sich verändert und die Natur auch, weil und ich will das Framing nicht Klimawandel nennen, weil es ist kein Wandel, sondern es ist eine Klimakatastrophe. Und die nimmt Fahrt auf, ganz massiv. Und das siehst du in der Natur. Und das den Unterschied von vor 5 Jahren zu heute, den kannst du in jedem Mittelgebirge, in jedem Flusstal, den siehst du überall, wenn du die Augen dafür aufmachst. So.
Sag uns mal ein Beispiel, woran siehst du es?
Du siehst Flussläufe, die einfach, wo du offenkundig erkennst, dass die viel, viel mehr Wasser trugen. Du siehst Überschwemmungssituationen, wo du auch sagst, boah, diese Jahrhundertfluten, die es irgendwie im Jahrestakt gibt. Also ich bin ja da zum Beispiel es war ja nicht nur das Ahrtal, das waren ja auch bei Hagen in Richtung Ruhrgebiet einige Flüsse. Ey, das sieht wirklich, das war eine Naturkatastrophe. Also eben keine, eine menschgemachte Naturkatastrophe.
Ja, ja.
Also du siehst die Sachen aller Orten, wenn du die Augen aufmachst. Die Frage ist die, daraus eine schlechte Lebensgrundhaltung zu ziehen, ist eine Entscheidung. So, und das ist, und dann sind wir wieder beim Bikepacking, beim Microadventure. Wenn es plötzlich anfängt zu regnen, ist es auch ein wenig eine Entscheidung, ob ich sage, ja, ich lasse mir jetzt davon die Laune verderben. Und so kann ich mir auch überlegen, ob ich jetzt sage, ja, Trump verändert mein Leben 24 Stunden, irgendwie 60 Minuten, 60 Sekunden lang. Oder ob ich sage, okay, da ist jemand irgendwo am anderen Ende der Welt, der ein bisschen erratisch erscheint und das hat Einfluss auf mein Leben. Die Frage ist nur, die habe ich Einfluss darauf? So.
Und gar keinen, genau.
Ja, ich habe Einfluss. Zwischen Reiz und Reaktion entsteht die Freiheit, wie man so schön sagt. Und ich habe Einfluss zu sagen, okay, A, kann ich es regulieren? Ich kann für mich entscheiden, muss ich irgendwie dem Nachrichten-Highlight-Ticker-Blog zum Thema Trump folgen? So, ist eine Entscheidung, das zu tun. So. Und das andere ist, ich kann auch einfach sagen, alles klar, worauf habe ich Einfluss? Je unwirscher, unfreundlicher, ungastlicher, komischer das Großweltgeschehen für mich erscheint, je mehr Mühe vergebe ich mir im Nahfeld, freundlich zu sein, dem Wanderer, die Wanderin zu grüßen, mit der Reiter, mit der Reiterin einen Schnack zu halten, wenn man sich im Wald trifft. Wir waren jetzt auf dem Trekking-Campingplatz, wo auch 2 andere Gruppen waren, also ein Pärchen und ein Vater mit 2 Töchtern. Und ja, dann teilt man natürlich das Essen und ist freundlich und ist zugewandt und unterstützt sich gegenseitig mit irgendwie Ausrüstung, mit Zureden, mit irgendwie. Das ist der Schluss, den ich daraus ziehe. Den Rest kann ich nicht ändern. Lass ich mich nicht runterziehen. Und es ist natürlich auch so, weil du sagtest, ich bin so viel draußen. Ich bin häufig draußen, aber mein Leben findet natürlich schon zu 80% auch irgendwie im Bürostuhl oder auf dem Bürostuhl und in geschlossenen Räumen statt. Ich versuche den Gegenpol natürlich irgendwie nur intensiv zu zelebrieren.
Du hast aber auch, ich erinnere mich daran, nach unserem letzten Gespräch, einen Winter tatsächlich auf dem Fahrrad verbracht. Also natürlich nicht auf dem Sattel, aber also im Zelt und du hast draußen gepennt und hast einfach entschieden, ich gehe jetzt mal komplett raus in die Natur, gebe meinen Bürostuhl auf gegen ein ein Zelt oder einen Klappstuhl in der Natur.
Ja, genau. Ich hab,
ganz faszinierend.
Ich habe ein Jahr lang Vanlife ohne Van gemacht. Das ist immer so die einfachste Erklärung, weil dann ist jedem klar, was ich gemacht habe. Ich habe meinen Geraffel gepackt, das ich brauche, um zu arbeiten und um zu leben, und habe ein Jahr lang von und auf dem Cargo-Bike gelebt. Und von den 353 Tagen, die ich unterwegs war, habe ich 220 Nächte draußen geschlafen. Und es war super.
Und warum nicht 350?
Weil ich kein Fundamentalist bin.
Ah, sehr gut. Mhm.
Und weil ich ja Diensttermine habe. Ich meine, ist doch affig, wenn ich mit meiner Crew, wenn wir vom Büro, vom Redaktionsbüro aus auf der Eurobike sind und alle sind in Hotels und ich schlafe dann irgendwie auf dem Campingplatz. Also jetzt mal ehrlich.
Als ich von der Donaureise zurückkam, ne, da war ich ja 2 Monate unterwegs und bin direkt zurückgeflogen und war dann Reporter auf der Travemünder Woche. Ja. Ja, das ist so eine Segelveranstaltung. Und ich hatte überhaupt keinen Bock, in diesem blöden Maritimhotel zu schlafen und bin tatsächlich dann immer aufs andere Ufer gesappt, habe mein Zelt aufgeschlagen, habe da gepennt. Also für mich war es wirklich so, ich war noch längst nicht zurückgekommen von meiner Reise und bereit, diese zivilisatorischen Annehmlichkeiten wieder anzunehmen. Ich wollte weiterhin ja so ein Wilder sein.
Ja, und das war ja der Punkt. Ich bei meiner, also als Vanlifer würdest du ja auch nicht verwildern wollen. Also auf meiner Workpacking-Tour habe ich ja auch explizit nicht verwildern wollen, weil ich hatte Geschäftstermine zwischendrin. Das heißt, ich habe zwar im Zelt gelebt, aber es war eben nicht dieser Bikepacking-Modus, wo man sagt, so systematisches, vorsätzliches, sukzessives Verlottern, sondern ich habe schon versucht, zivilisatorisch auf Ballhöhe zu bleiben und anschlussfähig zu sein. Insofern hatte ich diesen Effekt so nicht. Ich hatte eher, als ich dann wieder zu Hause war, so ein krasses Gefühl von Demut und Dankbarkeit. Du kommst, ja, gehst in so einen Raum und da ist da so ein Drehknopf an der Wand mit einem roten Punkt drauf und wenn du daran drehst, kommt heißes Wasser aus der Wand.
Ja, das ist ja Wahnsinn, ja.
Und du musst nicht planen, wo das ist und du musst nicht betteln, ob es rauskommt, sondern das passiert einfach. Und das habe ich auch heute noch. Genau, aber das ist natürlich die ganz große Nummer. Im Rad- und Rausbuch geht es ja genau ums Gegenteil.
Genau, Micro-Adventure.
Um geht es darum zu sagen, mitunter, und das ist passiert mir auch an manchen Tagen im Sommer, um 16 Uhr noch nicht zu wissen, dass man um 16.30 Uhr sagt, weißt du was, heute Abend könnte ich rausfahren. Und dann um 17 Uhr, weiß nicht, 45 auf dem Rad sitzt, mit dem Rucksack, wo man eben schnell alles reingeworfen hat, was man braucht, ein paar Kilometer fährt und seinen Schlafsack ausrollt. Also diese Spontanität und dieses kleine Häppchen, sage ich mal, also wie es so schön heißt, Spatz in der Hand und nicht die Taube auf dem Dach. Mhm. Das ist ja das Schöne am Microadventure.
Ja, absolut. Und was ich auch übrigens sehr schön finde, dass dieses Buch jetzt aktualisiert wurde und eine neue Auflage rauskommt. Das heißt ja, es ist so erfolgreich, dass Delius Klasing als dein Verlag gesagt hat, das Buch müssen wir nochmal bringen. Das finde ich ja, also das ist ja allein für dich ein unfassbares Lob, oder nicht?
Ja, würde ich so sehen. Und das andere, was wir natürlich auch sehen müssen, ist, über Corona und auch aus anderen Aspekten heraus, ist natürlich dieses draußen Sporteln und draußen sein. Die Gesellschaft hat sich da schon zu dem Thema hin entwickelt, möchte ich mal sagen. Also der Campingverband hat zum Beispiel vor ein paar Wochen Zahlen rausgegeben. In den letzten 20 Jahren haben sich die Campingplatzübernachtungen verdoppelt. So. Wow. Verdoppelt ist schon eine Anzahl von paar 20 Millionen auf paar 40 Millionen. Das heißt, dieses, eben draußen sein, die Natur und die Elemente erleben. Ich habe fast das Gefühl, je aseptischer und je steriler und je witterungsnatur- und klimafremder unser Leben wird, je mehr es steigt auch die Sehnsucht, es wieder zu erleben.
Absolut, absolut. Ich glaube, es geht immer mehr darum, das Echte zu erleben. Also auch echte Menschen zu treffen. Und ich denke, dass sowas wie Facebook, Instagram und so, dass das eigentlich nach unten gehen müsste, früher oder später, weil die Leute einfach irgendwo merken, da stimmt was nicht, das ist ja gar nicht echt. Aber das ist so ein bisschen mehr Hoffnung vielleicht auch als Realität.
Nee, das ist, glaube ich, auch eigenes Praktizieren. Das, also ich bin da insofern bei dir, dass ich sage, also auch gerade mit KI oder so, so was ist echt und real? So, das ist, wenn ich mit Leuten, wenn ich jetzt mit meinen Jungs hier gerade 4 Tage auf Bikepacking-Tour bin, dann habe ich die echt. So, dann weiß ich irgendwie, wenn die in dem Moment jäh schreien, dann meinen die jäh. Wenn die irgendwie missmutig gucken, dann sind die missmutig. Da ist kein KI, da ist kein Farbfilter, da ist nichts. So, und ich glaube, dass wir das Abmischen sehr viel bewusster tun werden. Also wann muss es und darf es und soll es echt sein? Und wann ist es irgendwie eine Show? Also Social Media wird immer mehr zum Wrestling, wo man sagt, okay, das denkt, dass es Sport sei, irgendwie mit Wettkampf, aber es ist geskripteter Inszenierung.
Ja.
Und Mensch bleiben heißt an der Stelle, glaube ich, dass man ein sehr gutes Instrumentarium entwickeln muss. Bin ich gerade in so einem, ich nenne das mal Inszenierungskontext, dann kann ich mich sofort alles, dann brauche ich das nicht mehr ernst nehmen, dann brauche ich das nicht auf mich beziehen, dann brauche ich diese Vergleichsmethodiken, guck mal, wie fit die sind, guck mal, wie schön die sind, guck mal, was die tun. Dann kann ich direkt auf Null fahren und kann sagen, es ist eine Inszenierung. Oder bin ich in einem Real-Modus und kann die Sensoren aufmachen, kann die Erfahrungen reinlassen, kann mich emotional weich machen, kann mich auch verletzlich machen damit. Und da entsteht die Persönlichkeitsentwicklung und da entsteht die Nestwärme, die wir Menschen brauchen. So. Mhm. Aber die entsteht, glaube ich, nicht mehr auf den, also so wie KI ja auch mit künstlicher Intelligenz nichts zu tun hat, hat Social Media auch mit Social nichts zu tun.
Nee, genau.
Das ist wie während Corona mit irgendwie, wir haben Social Distance genannt, es ging um Physical Distance. Es ging darum, dass wir uns irgendwie körperlich nicht zu nahe kommen. Sozial sollten wir bitte Kontakt behalten. Also wir haben ab und zu mal auch eine wirklich eklige Ehrlichkeit in der Falschbenennung, in der vermeintlichen Falschbenennung von Dingen.
Absolut. Ich war gerade den Winter über auf den Kanaren in meinem Wohnmobil unterwegs, mehrere Monate, und traf eine junge Frau, die mir erzählte, sie hat gerade Instagram gelöscht. Wo ich dachte, das ist eine gute Idee. Und daraufhin habe ich dann meine Zeitfresser gelöscht, also Facebook, Instagram, Spiegel Online und Sport 1. Das sind so meine Zeitfresser. Und das hat mein Leben tatsächlich verändert. Und ich habe sie auch weiterhin nicht da, jetzt wo ich wieder in Deutschland bin. Also ich habe diese ganzen Apps, benutze ich weiterhin nicht. Und es tut unfassbar gut. Und ich merke, dass ich dadurch wieder viel mehr bei mir bin, mein echtes Leben lebe und natürlich mehr in die Natur gehe, anstatt dumme Zeit auf Instagram oder Facebook zu verdammeln. Wie gehst denn du damit um? Weil es heißt ja auch, wenn gerade wir, die irgendwie in der Öffentlichkeit auch arbeiten, wenn wir nicht auf Social Media erscheinen, dann erscheinen wir nicht mehr. Wie gehst du damit um?
Das ist natürlich eine große FOMO-Frage. Ja, das ist natürlich klar.
Ich erkläre mal gerade für alle, die nicht wissen, was das ist. Fear of missing out. Also meine größte Angst, ständig was zu verpassen. Genau.
So, oder auch die Angst, verpasst zu werden, die wir aus Kommunikatorensicht dazu haben. Also ich würde mal umgekehrt sagen, wenn man das große moralische Besteck rausholt, dann kann die Kommunikationsbranche oder die Aufmerksamkeitsindustrie, wie ich sie einfach mal nennen würde, die hat natürlich auch bald mal ihren Club of Rome-Moment mit dem Ende des Wachstums. Also wie vielen Communities kannst du angehören, wie viel Aufmerksamkeit kannst du über den Tag aufbringen und womit kannst du sie verschwenden? Das heißt, wir müssen uns genauso wie irgendwie fossil, wir uns überlegen müssen, wie viel Sprit darf der Einzelne verbrauchen, können wir und welche Produkte werden dafür angeboten? So können wir als Kommunikationsbranche uns natürlich auch fragen, irgendwie, wie viel Kommunikation ist angemessen zu kommunizieren? So. Und da kommt man natürlich genau in dieses Dilemma, das du beschrieben hast, dass man einerseits einen gesamtgesellschaftlichen Mechanismus hat, der höher, schneller, weiter kommunizieren, immer lauter, immer mehr ist und sowohl auf der Rezipientenebene als auch auf der sendenden Ebene natürlich irgendwo an die eigene Endlichkeit, an die eigene, an Ende der, des Möglichkeitsraums kommt.
Genau.
Und wenn man davon dummerweise noch lebt, in Anführungsstrichen eben in der Erwerbsindustrie, dann ist dieses Spannungsfeld natürlich nochmal viel höher, weil man immer das Gefühl hat, direkt am eigenen Erwerbsprinzip zu sägen. Das ist wieder einmal einer dieser Punkte, wo die Problemstellung gesellschaftlich generiert ist und die Lösung gerade im Prinzip individualisiert und privatisiert wird. Ich muss meine eigene Lösung finden. Vielleicht ist das auch einer der Schaltkreise, aus denen heraus sich so diese Entfremdung von Mensch, Individuum und Gesellschaft, Individuum und Politik erklärt. Ich habe es auch so gemacht, dass ich mittlerweile schon sehr genau auf Abgrenzung achte, so nenne ich das mal. Also ich habe auch die ganzen Social Medias, Apps habe ich nicht auf dem Handy. Ich mache das nur vom Desktop aus, was teilweise ein Pain in the Ass ist, weil manche Funktionalitäten nicht wirklich funzen.
Absolut, ja.
Aber das sorgt dafür, dass ich einfach, wenn ich nicht Zugriff auf meinen großen Rechner habe, ich einfach nicht Social Media konsumiere und auch nicht sende. So. Das ist aber gut, das beruhigt mich, das reguliert mein Nervensystem und so archaisch und grundsätzlich muss man es betrachten. Es geht um um wirklich, um Nervenspannung, um Bereitschaft, um Belohnungssysteme, um diese ganz grundsätzlichen Dinge, die sich auch physisch zeigen. Also das Ganze ist nicht nur in der Rübe, das hat auch wirklich eine körperliche Komponente. Und deshalb erleben wir ja auch Natur so gut, weil die reguliert uns runter und das kommt von dem Körper in die Gefühle, in den Geist. Und umgekehrt, wenn wir ständig in so einem hochgereizten Kontext sind, dann laufen wir halt ständig im roten Bereich.
Ja, genau. Mhm.
Also so ein perforiertes Abo. So, ab und zu mal machen und ab und zu mal einfach ganz bewusst lassen. Und da kann ja auch ein Micro-Adventure wieder super sein. Gerade wenn ich so einen Starkstromtag hatte, zu sagen, weißt du was, scheißegal, ich packe mir meine drei Sachen, ich fahre raus und ich kenne es selber. Also wirklich, ich fahre, weiß nicht, von zu Hause aus 20 Meter oder 50, dann bin ich auf so einem Radweg und von dort kann ich dann irgendwie auf den ersten Feldweg. Und spätestens, wenn ich am Feldweg bin, und das sind wirklich keine 10 Minuten Radeln, bin ich in einer anderen Welt. Also wirklich, ich reguliere mich sofort. Irgendwie Beine, ich spüre Körper in Aktivität, spüre, wie auf eine andere Weise eine totale Beruhigung ins System reinkommt, weil das Hirn einfach sofort runterfährt und merkt, hey, hier sind diese ganzen Mechanismen, diese ganzen Reizpunkte nicht mehr da und diese ganzen Reizquellen und schon fährt das System runter.
Ja.
Also ich meine, nicht ohne Grund gibt es sowas wie Waldbaden, nicht ohne Grund gibt es ganz viele auch Trendthemen, die eigentlich immer mit Reduktion von Reizquellen zu tun haben. Allem voran.
Absolut. Mhm,
so. Und das gelingt halt einfach in der Natur um einiges besser als, keine Ahnung, in der Großstadt geht das halt nicht. Dafür ist an jeder Ecke eine Leuchtreklame und sonst was.
Ja. Gunnar, du selbst bezeichnest dich als Velopreneur, was ich einen schönen Begriff finde. Erstmal, hast du den erfunden?
Nee, den habe ich aus einer E-Mail gefischt von jemandem und hatte dann gesehen, dass er wirklich den auf keiner Domain und nirgendwo gesichert hatte. Das habe ich dann sofort gemacht und dann habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht. Gesagt, hör mal zu, Freundchen, der Begriff ist so geil, aber du hast den nirgendwo gesichert. Ich habe das jetzt mal gemacht, sag mal deine Kontonummer, ich überweise dir mal irgendwie Geld, kannst mal mit deiner Frau essen gehen.
Und hat er das Geld angenommen?
Ja, klar. Es ist auch super und ist auch richtig so. Nur, also, ich sag mal so, da hatte ich jetzt nur so ein bisschen, wo ich mir dachte, hey, kann doch nicht sein. Also, wenn du so einen Begriff hast, der so geil ist, dann musst du zumindest mal, den musst du ja nicht am Markenamt anmelden, weil da wird's teuer, aber zumindest mal in allen entscheidenden Social Medias und ein paar Domains sichern, das kostet dich nicht viel im Jahr und bringt Klarheit. Also, den Begriff habe ich ein bisschen gekapert, sage ich jetzt mal.
Aber der ist ja super.
Ja, er trifft den Punkt bei mir. Ich kann nur Fahrrad, ich will nur Fahrrad und mache alles Mögliche zum Thema Fahrrad. Und insofern finde ich den Begriff extrem treffend, ja.
Ja, finde ich auch. Du bist Geschäftsführer vom Pressedienst Fahrrad. Das musst du uns mal erklären.
Ja, der Pressedienst Fahrrad ist im Prinzip ein Scharnier zwischen Medienwelt und Fahrradwelt. Also es geht darum, frei nach dem Motto, Fahrrad, alle haben eine Meinung, aber nicht alle haben Ahnung. Und das meine ich überhaupt nicht böse, weil gerade im Medienschaffende, die haben mit verschiedenen Themen zu tun und da kann man nicht erwarten, dass die sich in einem Themenbereich auskennen wie ein Skiller, das ist ja klar.
Ja,
weil
klar.
Ich meine, wie kompliziert ist Fahrrad? Also das wissen wir ja, wie kompliziert sind Handys, wie viel kann man sich über Subs unterhalten irgendwie? Die Themen sind ja, du kannst dich ein Leben lang nur damit beschäftigen, wie du dich rückengerecht bewegst. Also alles ist ja so kompliziert geworden. Und so feinmaschig geworden. Und wir sind halt ein Redaktionsteam mit 11 Leuten insgesamt, das halt das Thema Fahrrad wirklich in einer Tiefe und Breite, wie es außerhalb von klassischen Fachverlagen es eigentlich einmalig ist, bearbeitet und unterstützen Journalistinnen bei ihrer Arbeit und Medienschaffenden. Das geht davon, ihnen einfach Themen und Dinge zu erklären, sie überhaupt darauf aufmerksam zu machen, dass Fahrrad ein Thema sein kann. Und gerade diese ganzen vielen intuitiven Dinge, wo man im ersten Moment meint, logisch, breitere, schmale Reifen rollen leichter als breite oder sowas, zu sagen, nee, die Faktenlage ist eine andere, darf ich Ihnen das gerade mal erklären? Weil, um bei dem Beispiel zu bleiben, bei gleicher Konstruktion und gleichem Aufbau, rollt der breite Reifen besser als der schmalere.
Auf jeden Fall.
Genau. Und das ist dann unser Job. Oder um es zu verkürzen, am Ende rede ich den ganzen Tag über Fahrräder und kann damit noch mein Leben bereiten.
Herrlich. Zum Schluss habe ich noch eine Frage. Ich habe mir nämlich gerade ein E-Gravelbike gekauft. Sinke ich jetzt in deinem Ansehen?
Nee, überhaupt nicht. Also okay. kein Fundamentalismus. Also ich meine, wir haben einen Föhn, wir benutzen einen Staubsauger, wir haben elektrische Scheibenheber, wir haben Waschmaschinen, wir haben an ganz vielen Stellen, lassen wir uns elektronisch helfen. Und beim Fahrrad machen da einige Leute so eine fast religiös sektenhafte Moraldiskussion raus. Ich finde das völlig okay und die Gravel-Kategorie ist insofern als E-Bike auch spannend, weil du ja so oft unter diesen 25 km/h im Wald unterwegs bist, dass der Motor dir wirklich hilft.
Genau.
Beim Rennrad ist es konzeptionell ein bisschen schwieriger. Mhm. Also ich bin ja auch ein Fahrer, ich würde mich als schon halbwegs fit bezeichnen, aber ich bin nicht leicht. So, das heißt, wenn ich mit meinen Kumpels unterwegs war, die alle so äthiopische Bergantilopen sind, dann ist das in der Ebene alles okay und bergab auch. Nur bergauf fahren die mir einfach physikalisch Watt je Kilo davon. Da habe ich keine Chance. So, und wenn ich dann einen Motor habe, der, und bergauf ist man ja selten über 25 unterwegs, das heißt, da kann mir dann der Motor genau dafür sorgen, dass ich mich nicht abschieße, ja, und mit denen mithalte. Weil wenn ich mit denen eine Runde fahre und dann war ich, keine Ahnung, 8 kleine Anstiege drin, die ersten 4 drücke ich noch weg. Aber da fahre ich über meinen Verhältnissen und die fahren einfach innerhalb ihrer Verhältnisse. So, und am 5. Hügel wird's dann übel und am 7. bin ich tot. Und wenn ich dann einen Motor habe, der mir diese Belastungsspitze einfach so rausfiltert, dass ich mit meinen Kumpels weiterfahren kann, und in der Ebene ist mir das ein bisschen egal, ob ich da noch 2-3 Kilo Technik am Rad mehr habe, und bergab schiebt's ja sogar. Für den einen ja, für den anderen nein. Also da würde ich wirklich sagen, wie man im Rheinland sagt, Jönne könne. Also wenn jemand der Antrieb am Fahrrad mehr Freude bereitet und ihn oder sie mehr fahren lässt, lustvoller fahren lässt, ja, geschenkt. Perfekt. Genau, also habe ich lieber jemanden mit einem E-Gravelbike vor mir fahren, als jemanden mit einem SUV auf der Landstraße vor mir fahren. Also jeder, der auf dem Rad sitzt, der kann in dem Moment nicht im Auto sitzen. Und das ist erstmal schon mal super.
Ja. Gunnar, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir viel Spaß im Odenwald mit deinen beiden Jungs. Und zum Schluss für euch da draußen, ihr könnt Rad und Raus natürlich gewinnen, wenn ihr mir sagt, als was sich Gunnar Fehlau bezeichnet. Ich habe es eben genannt, er hat es auch erklärt. Gunnar, danke, gute Reise. Ich hoffe, dass wir uns bald mal in echt kennenlernen.
Ja, das ist längst überfällig, solange ich nicht paddeln muss. Bis dahin. Alright.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.